Das Schöne an dem Lied ist, es ist wirklich fast 1:1 der Bibeltext. Also es ist nur eine Zeile ausgelassen, damit es ausgeht. Der Text aus der Luther-Übersetzung. Aber ich möchte euch zuerst eine Frage stellen. Geht es ja lieber hinauf auf einen Berg oder hinunter? Ja, ich bin auch für hinauf, gell? Die meisten, ab einem gewissen Alter geht man lieber hinauf, ja. Aber was ist denn anstrengender? Und wo ist es schöner? Also ich gehe gern auf Berge, das habt ihr ja schon oft genug gemerkt. Ich war übrigens am letzten Donnerstag in Kärnten auf einem Berg, der heißt Predigerstuhl. Ich habe gedacht, das passt das für heute, ich weiß es nicht. Ich gehe auch lieber hinauf und der Psalm, den wir jetzt gelesen haben, das ist nämlich auch ein Lied zum Hinaufgehen. Ich lese nochmal den ersten Vers. Darf ich die Folien haben? Da heißt es, ein Wallfahrtslied. Und mit dem können wir vielleicht nicht so viel anfangen. Da gibt es auch verschiedene Übersetzungen und eine davon heißt Lieder der Hinaufzüge. Ich gehe irgendwo hinauf. Die Wallfahrtspsalmen, und das ist einer davon, sind im letzten Buch der Psalmen von Psalm 120 bis Psalm 134 so zusammengepackt und möglicherweise und vermutlich haben sie also im jüdischen Gottesdienst eine besondere Funktion gehabt. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass die Menschen, die zum Tempel die Stufen hinaufgehen mussten, und der Tempel in Jerusalem war ja auf dem Berg Zion, das ist der Berg, wo heute noch nur mehr die Grundmauer steht und obendrauf ist ja heute eine Moschee. Ne? Das ist ja sehr brisant, dass dort, wo zuerst Salomo und dann später nach vielen 100 Jahren, wo alles zerstört war, die rückkehrenden Juden wieder den Tempel errichtet haben, dass dort heute eine Moschee steht. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es so viel Spannungen gibt. Und wenn die Juden zu diesem Berg, der mitten in ihrer damals wahrscheinlich schon größer gewordenen Stadt stand, den Berg Zion hinaufgingen, haben sie, so sagen halt manche Ausleger und Kommentatoren, diese Wallfahrtslieder gesungen. So halt wie halt auch in einem Gottesdienst gewisse liturgischen Gesänge oft vorkommen. Übrigens bei uns kommt es auch schon manchmal so, dass immer das Gleiche ist. Ne? Also das ist ja nicht schlecht, solche Traditionen. Sie helfen uns, auf das Ziel hinzugehen. Und es war also eine religiöse Pflicht für alle frommen Juden, dort hinauf zum Tempel zu gehen. Das ist vielleicht die eine Erklärung. Übrigens, wenn man von weiter her gekommen ist, vom Umland von Jerusalem oder von der anderen Seite des Jordan, dann musste man ziemlich hinaufgehen, weil das Jordantal und das Tote Meer sind nämlich fast 500 Meter unter Meeresspiegel und Jerusalem über 1000 Meter über dem Mittelmeeresspiegel, das sind 1500 Meter hinaufgehen. Also wenn du dort hinauf zum Tempel gegangen bist, hast du eine richtige Bergtour gemacht. Manchmal ist es so, dass wir in unserem Leben auch, wenn wir uns zu Gott aufmachen, ein bisschen uns überwinden müssen, hinaufzugehen. Es ist schon anstrengend, 1500 Meter zu gehen, Höhenmeter. Es gibt aber noch eine andere Erklärung für dieses Hinaufgehen. Und das finde ich ganz interessant, und das hat mich eigentlich begleitet, wie ich diesen Psalm vorbereitet habe. Und zwar steht im Esra-Buch, Esra 7, 9 bis 10, am ersten Tage des ersten Monats, nämlich hatte er beschlossen, von Babel hinaufzuziehen, und er kam dann nach Jerusalem, weil die gnädige Hand Gottes über ihm war. Und dann richtete Esra sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Ein Priester aus dem Alten Testament hat erkannt im Exil, wie sie zerstreut waren und in Babylon gehofft haben, wieder zurückzukommen, dass sie zurückfinden. Und er zieht von Babel hinauf nach Jerusalem. Auch das ist vielleicht nicht nur der Höhenunterschied gemeint, sondern das ist eine geistliche Richtung. Und das Wort, das da verwendet wird im Alten Testament, ist das gleiche Wort, das auch für die Immigrationswellen der Juden, die nach dem Vor- und nach dem Holocaust, muss man sagen, zurück ins Heilige Land gekommen sind. Das Wort heißt Eliot in der Mehrzahl und Eliah in der Einzahl, und es hat 5 jüdische Eliot gegeben, Wellen der Immigration zwischen 1882 und 93 und seit 1948. Das heißt, das gleiche Wort wird verwendet, dieses Heimkehren des Volkes Gottes an seinen Bestimmungsort. Vielleicht merken wir uns das ein bisschen, nur das heißt, als Hintergrund, was diese Wallfahrtslieder vielleicht sonst bedeuten könnten. Weil vermutlich sind die Psalmen ja erst in dieser Zeit, wie das Volk aus dem Exil wieder zurückgekommen ist, zusammengestellt worden. Sie sind zum Teil schon viel früher geschrieben worden, aber diese Zusammenfügung in diese 5 Bücher, wie wir sie jetzt schon öfter betrachtet haben, ist erst in dieser Zeit entstanden und hat auch diese Bedeutung, dass die Wallfahrtslieder ein Bekenntnis und ein Hinweis auf diese Zeit ist, wo das Volk sich wieder zurück an seine ursprüngliche Bestimmung, an den Ort, wo Gott es vorgesehen hat, begibt. So viel zu dem Thema Wallfahrtslied, hinaufgehen. Dieser Psalm wird auch zu den sogenannten Bußpsalmen gezählt. Es gibt 7 sogenannte Bußpsalmen. Ich habe die Nummern da aufgeschrieben. Und jeder drückt irgendwie eine bestimmte Stimmung aus oder eine verschiedene, einen Gemütszustand. Und das ist das Schöne, dass die Psalmen sehr emotional oft sind. Ja? Und das spricht uns ja deshalb an. Also diese Psalmen werden auch, und das hat man später, hat man sie so als Bußpsalmen bezeichnet, gerne genommen in dem Zusammenhang von Sündenvergebung und so weiter. Ich möchte jetzt kurz eine Zwischenbemerkung machen, dass Buße nicht das ist, was schlechthin oft bei uns im allgemeinen Sprachgebrauch verstanden wird. Wenn ich eine Geschwindigkeit übertrete, dann muss ich ein Bußgeld zahlen, ja? Dann muss ich Strafe zahlen. Und das ist nicht der biblische Sinn von Buße. Der biblische Sinn von Buße ist, wenn ich die Geschwindigkeit übertrete und mir das bewusst worden ist, dass ich es nicht mehr tue, dass ich umkehre. Der biblische Sinn von Buße ist nämlich Umkehr, Neubesinnung, Umsinnen und nicht ich zahle Strafe für etwas, was ich getan habe und muss noch wieder, wie es ja manchmal vorkommt. Ne? Wenn ihr interessiert seid an Musik, dann könnt ihr diesen Psalm in verschiedensten Versionen, außer der, die wir vorher gesungen haben, auch hören. Es gibt klassische Kantaten von Bach, Klug, Mendelssohn, Bartholdy und Liszt hat sich selber ein Werk geschrieben, das unvollendet geblieben worden ist und, glaube ich, bei seinem Begräbnis uraufgeführt wurde. Nein, das war das vom Klug, das ist bei seinem Begräbnis aufgeführt worden. Jedenfalls ist dieser Text auch in der katholischen Liturgie sehr häufig bei Begräbnissen wird er verwendet. So, das waren Erklärungen und Vorbemerkungen zu diesem Psalm. Wir kommen nochmal zurück und schauen uns die ersten vier Verse an. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Dieser Psalm wurde von jemandem geschrieben, der offensichtlich in Not ist, in großer Not ist. Was ist es? Was fordert uns, was sagt uns Gott, wenn wir in Not sind? Wir sollen ihn anrufen. Es ist ein Vorrecht, eine wunderbare Gnade, dass wir einen Gott haben, den wir in unserer Not anrufen dürfen. Ein anderer Wallfahrtspsalm, der Psalm 120 beginnt, ich rufe zu dem Herrn in meiner Not und er erhörte mich. Und ihr kennt vielleicht alle die Telefonnummer Gottes, 5012, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 50, 15. Es ist unser Vorrecht und unsere große auch Herausforderung, dass wir zu Gott gehen in unserer Not und nicht selber herumwurschteln. Wir dürfen das. Komm zu Gott mit deiner Not. Das ist die erste Botschaft. Wir wissen das und viele haben das schon oft erlebt, dass er eingreift und hilft. Das wird so oft gepredigt. Gott hilft dir, wenn du ihn anrufst. Und ich erinnere mich an das Zeugnis von Willi Fruwirt, ich weiß nicht, manche kennen ihn noch, der in der größten Not in Stalingrad Gott angerufen hat und gesagt hat, wenn du mich da rausholst, dann will ich mein Leben dir geben. Und der war dann ein Bruder in unserer Gemeinde und hat wirklich bis in sein hohes Alter Gott die Ehre gegeben. Und das ist das, was viele, viele Menschen bezeugen können. Wenn du ihn anrufst, er hört dich und er hilft. Nicht immer gleich und auf die Weise, wie du es erwartest, aber Gott hört und hilft. Aber wir wissen ja gar nicht, was dieser Psalmist für Not hatte, wenn wir den ersten Vers haben. Und im zweiten Vers habe ich fast das Gefühl, dass er ein bisschen Sorge hat, ob Gott ihn überhaupt hört. Höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. So ungefähr, hör überhaupt zu Gott, bitte, hör zu. Und diese Formulierung, lass deine Ohren aufmerken, ist nämlich eine ganz interessante. Die kommt, und das habe ich also auch aus einem Kommentar gelesen, ganz selten vor, und zwar unter anderem nur im Buch Nehemia, im Alten Testament, im ersten Kapitel von 1 bis 11. Und das passt jetzt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, von diesem Zurückkommen des Volkes Israel nach Jerusalem. Weil wie Nehemia gehört hat, dass Jerusalem in Trümmern liegt und die Mauer ganz desolat ist und dass das der damals schon aufgebaute Tempel aber eigentlich im sozusagen ungeschützt dastand und das alles nur sehr, sehr klein wieder angefangen hat, da heißt es in Nehemia 1, Vers 4, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach, Herr Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und jetzt kommt's: Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte. Und was macht er jetzt? Und ich bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan hatten. Ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast und sprach: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret, bis an die Enden des Himmels Ende, euch von dort sammeln und will euch wieder bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, und deine Kraft, durch deine Kraft und deine mächtige Hand. Und jetzt kommt es noch einmal: Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich bin der Mundschenk des Königs. Nehemia war nämlich zu dieser Zeit der Mundschenk des Königs in Babylon und er hat eine ganz prominente Stelle gehabt, aber er war im Herzen treu an seinem Gott und seinem Volk und er war traurig, dass der Zustand des Tempels so desolat war. Und er konnte dann seinen heidnischen König dazu überreden, dass er wieder zurückgehen konnte nach Jerusalem und die Mauer aufbauen. Und das ist im Buch Nehemia beschrieben. Vielleicht ist das wirklich der Zusammenhang, dass die Menschen, die dann später nach Jerusalem wieder gekommen sind, sich daran erinnert haben: Wenn wir uns umkehren, wenn wir uns wieder auf Gott besinnen, wenn wir wieder zurückkommen, dann wird er uns wieder ein Zuhause geben, dann wird er uns wieder in Gnade annehmen. Es war also offensichtlich nicht eine äußere Not, die diesen Psalmisten motiviert hat, das Lied zu schreiben, sondern es war etwas Inneres. Also es war nicht der Feind von außen, der ihn verfolgt, die Widersacher, die ihn auflauern oder die ihn verspotten, sondern die Not des Psalmisten war eine innere Ursache. Und da, glaube ich, haben wir oft ein Problem. Für uns ist Gott der Notnagel in den alltäglichen kleinen und großen Problemen und das ist gut so, das habe ich ja vorhin gesagt. Wir sollen mit unserer Not zu Gott kommen. Und es gibt viele Gebete und Gelübde, die dann gesprochen werden. Ob sie alle gehalten werden, das weiß ich nicht. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie Gott sich dabei fühlt, wenn wir nur ihn für diese Kleinigkeiten, unter Anführungszeichen, in Anspruch nehmen und ihn dann wieder vergessen? Wie fühlt sich Gott, wenn wir ihn immer in der Not anrufen und wenn es uns gut geht, ihn vergessen? Und das ist aber unser aller Problem, glaube ich. Die Not lehrt beten,
heißt es. Aber wenn es uns gut geht, vergessen wir es wieder. Und der Psalmist hier zeigt uns, dass die eigentliche Not eine ganz andere ist. Das, was uns von außen heran, an uns herantritt, das merken wir sofort. Aber diese innere Not, die ist eigentlich etwas, was wir sehr schnell übersehen und wo wir abgestumpft sind. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, wer wird dann bestehen? Das ist die wahre Not. Wir haben alle viel Dreck am Stecken. Wir haben alle schon viel falsch gemacht. Und deshalb haben wir ein Problem, wenn wir ehrlich sind. Und das ist eine Not. Aber wir sind schon sehr abgestumpft. Im Psalm 143, auch ein Bußpsalm, der siebte, und von David geschrieben, heißt: Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Das ist ziemlich hart. David sagt, und er selber hat ziemlich viel Dreck am Stecken, das wissen wir, kennst die Geschichte, aber er sagt, keiner ist wirklich gerecht. Keiner. Und diesen Gedanken kennen wir auch ganz gut aus dem Neuen Testament. Ich lese Römer 3, 10 bis 12. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen und sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist das Urteil oder die Bestandsaufnahme, sage ich mal, der Bibel über die Menschen. Alle Menschen sind Sünder, so wie du und ich. Und das ist eine Not. Aber ist es uns überhaupt noch eine Not? Oder ist es uns schon egal? Haben wir uns schon daran gewöhnt? Dem Psalmisten war es nicht egal. Und er sagt, und es ist die Erlösung, bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Bei Gott gibt es Vergebung. Als das Volk mit dem Nechemia die Mauern von Jerusalem aufgebaut hatten, dann sind sie zusammengekommen und dann sagt Nehemia in 9, Vers 17: Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig und barmherzig und geduldig und von großer Güte, und du verließest sie, das Volk, nicht. Gott ist gnädig und vergibt. Und dieses Vergibt ist das zweite Wort, das zwischen dem Psalm und dem Nehemia-Buch eine Verbindung darstellt und laut Kommentar nur in diesen beiden Büchern vorkommt im Alten Testament. Gott vergibt. Gott vergibt dir und mir ohne Verdienst, ohne dass wir es jetzt bezahlt haben, vergibt er uns die Sünden. In ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1, Vers 7. Das ist die erste Hälfte dieses Liedes und dieses Psalms. Und ich möchte einfach sagen, wer seine Schuld erkennt und bekennt vor Gott, erlebt auch die Gnade der Vergebung, ohne zusätzliche Leistungen. Wir müssen nur eingestehen, dass wir daneben liegen. Aber der Psalm geht weiter. Ich harre des Herrn, ich hoffe auf sein Wort. Ich habe jetzt einfach drei Zeitwörter herausgenommen. Also eigentlich heißt es, ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Harren, hoffen, warten. Das sind drei Zeitwörter und sie drücken für mich eine Kombination aus von dem, auf etwas hin ausgerichtet zu sein, zielgerichtet, fokussiert zu sein und auf der anderen Seite geduldig sein. Ich stelle mir das zum Beispiel so vor, wie wenn ein Jäger auf der Birsch ist, am Hochsitz. Ne? Er muss warten, aber schauen. Er wird nicht mit dem Handy spielen, sondern er wird schauen, wo seine Beute kommt. Ich muss auf Gott hin schauen, aber ich muss auch warten. Ich kann nicht irgendwo hinrennen, ich muss auf ihn schauen und ich muss warten, bis er das Kommando gibt. So verstehe ich dieses Harren und Warten in einem Satz. Unsere Blickrichtung muss stimmen. Und das Warten lässt mich an die 10 Brautjungfern im Matthäus 25 denken. Die warten, dass der Bräutigam kommt. Und das Warten ist oft sehr anstrengend und ermüdend. Aber man muss sich auch vorbereiten. Man muss genug, in diesem Fall Öl, für die Lampen mithaben. Ja? Damit, wenn er dann wirklich kommt, spät in der Nacht, noch ein Öl da ist. Unsere Geduld hat ihre Grenzen. Wir sagen jetzt, warten wir schon so lange und es tut sich nichts. Oder wir sagen, wir beten schon so lange und es tut sich nichts. Was ist eigentlich in geistlichen Belangen die am meisten verbreitete Hoffnungslosigkeit? Ich glaube, das ist die, dass man sagt, es ändert sich eh nichts mehr. Es ist halt so. Kann man eh nichts machen. Glaubst du eigentlich noch an Veränderung, an Wachstum? Gibt es überhaupt ein Wirken des Geistes, der ja was bewegt, verändert? Oder wird alles beim Alten bleiben? Ich komme jetzt in ein Alter, wo man sich manchmal eine Ausrede zurechtlegt und sagt, naja, in meinem Alter muss ich mir das nicht mehr antun. Ja, man sagt, ja, also das muss ich jetzt wirklich nicht mehr lernen. Das geht mir in meinem Beruf so, ja, denke ich mir, es ist so viel zum Lernen, aber eigentlich muss ich das jetzt noch machen, das sollen die Jungen machen. Aber das ist eigentlich, im Geistlichen ist es sicher nicht okay, dass wir sagen, es kann sich ja nichts mehr ändern. Wir sollen immer noch erwarten, dass sich was ändert. Der Psalmist sagt, er, Gott, wird Israel erlösen. Und diese Erlösung ist jetzt für mich ein zweiter Aspekt. Wir haben vorher von der Vergebung gesprochen. Gott vergibt uns unsere Sünden, wenn wir sie bekennen. Aber er löst uns auch von den Sünden. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, sehr oft übersehen oder gar nicht mehr erwarten. Glaubst du eigentlich noch, dass es eine Befreiung von den Sünden geben kann, eine Erlösung, dass wir es nicht immer wieder machen, dass Gott uns wirklich frei machen möchte? Die Vergebung der Sünden ist etwas, was sofort da ist. Wenn wir bekennen, erkennen und bekennen, dann haben wir die Vergebung sofort. Die Erlösung,
kann auch sagen, die Heiligung, die Umformung, die Gott in uns wirkt, das ist ein Prozess. Und der ist langwierig. Und es ist langwierig, weil wir in einem alten System stecken, aus dem wir nur langsam herauskommen. Das wir schwer ablegen können. Und ich möchte euch ein Beispiel oder ein Bild jetzt noch erzählen, das ich auch übernommen habe von John Lennox, falls ihr den kennt. Der hat immer wieder die Geschichte vom kleinen Johnny erzählt. Der kleine Johnny war ein Kindersoldat sozusagen. Er ist also schon als Kind in die Armee eines bösen Kommandanten gekommen und er ist dort aufgewachsen. Er ist aufgewachsen, indem er immer jeden Morgen in der Früh um 6 Uhr das Kommando Tagwache gehört hat und dann musste er aufstehen und dann hat es ganz strenge Regeln gegeben und er ist jeden Tag um 7 Uhr angetreten zur Standeskontrolle und dann hat es den ganzen Tag Kommandos gegeben, tu das, tu das, tu das und links um, rechts um und marschieren. Ja? Also er war als Kind und als junger Mensch von vornherein geprägt, immer die Kommandos des bösen Kommandanten zu machen. Das ist ein Märchen. Ja? Da kommt jetzt der Onkel aus Amerika und hört, dass sein Neffe in diesem schrecklichen Zustand ist. Und er geht und befreit ihn durch die Bezahlung einer erheblichen Summe und sagt, du brauchst jetzt nicht mehr dort dem bösen Kommandanten dienen, sondern du bist jetzt frei und ziehst mit mir ins Hotel. Und sie sind im Hotel und am nächsten Tag in der Früh, wie der Onkel aufwacht, sucht er den Johnny. Und wo ist der Johnny? Und er findet ihn am Exerzierplatz. Und er ist wieder linksum, rechtsum, Schritt 1, 2, 3, 4, ja, immer wieder dort. Und sagt dann, Johnny, du brauchst nicht mehr. Du bist frei. Und Johnny muss es erst realisieren, dass er nicht jeden Tag in der Früh antreten muss und dem bösen Kommandanten dienen muss, weil er befreit ist. Gott hat dich befreit. Du musst nicht mehr. Aber du musst es erst realisieren und umsetzen in dein Leben. Du musst das hinter dir lassen. Wir dürfen ein neues Leben beginnen mit Gott, das nicht mehr unter diesen Zwängen des bösen Kommandanten, sage ich jetzt mal, und den gibt es ja auch, steht. Gott möchte dich und möchte mich erlösen. Er vergibt uns nicht nur unsere Sünden, sondern er erlöst uns auch. Aber die Frage ist immer wie, gell? Wie können wir praktisch die Erlösung und die Befreiung von unseren Sünden erleben? Das ist eine echte tiefe Frage, die man, glaube ich, worüber man sehr lange nachdenken sollte und worüber wir auch im Gespräch bleiben sollten. Wie können wir frei werden? Letzten Sonntag hat euch der Gerhard einen Tipp gegeben. Kennt ihr das noch? Mit den 1044 Euro, die er uns schenkt und die 20 Euro, die wir dafür zurückgeben. 20 Minuten für Gott in sein Wort lesen. Das ist zum Beispiel eine wirkliche Hilfe. Nimmst dir einfach vor, neue Verhaltensmuster zu haben in deinem Leben. Zum Beispiel, ich habe das Verhaltensmuster, dass wenn ich aufstehe, nehme ich mir x Minuten Zeit, um mit Gott zu reden und in sein Wort
was zu lesen. Oder zum Beispiel Gefahren, Zonen, Meiden. Jeder von uns hat seine Schwächen. Und wenn ich weiß, dass meine Schwäche zum Beispiel beim Alkohol ist, ja, dann werde ich das meiden. Dann gehe ich einen großen Bogen um die Stellen, wo zu viel Alkohol getrunken wird. Wenn ich weiß, dass mein Problem das böse Nachreden ist, wo ich über andere falsche Sachen sage oder negative Sachen sage, dann werde ich die Situationen, wo das entsteht, meiden. Und so gibt es 100 Beispiele, ja, mir fällt nicht so viel jetzt ein, aber denkt darüber nach, dass Gott uns aus diesen Gewohnheiten herausnehmen möchte und uns wirklich befreien möchte. Es gibt Erlösung, es gibt Vergebung und Erlösung bei Gott. Gott will uns erlösen von all unseren Sünden. Amen.